Software, Seele oder wie Seele man das oder nennen
ja.
oder der Hauch des Lebens, der ist dann eigentlich schon weg. Aber meine Vorstellung ist, der schwebt sicher eine gewisse Zeit noch über der biologischen okay. Hülle. Und das, was drüber, das ist ja meine Vorstellung, ja, ja. oder auch jetzt im Autopsiesaal oder so,
ja.
die Seele, sage ich mal, oder der Hauch des Lebens, wo sich von der biologischen Substanz schon entfernt hat, die ist sicher im Moment noch da und okay. tut uns auch beaufsichtigen, dass das noch respektvoll ist. Das ist so meine Vorstellung.
Konvers.
Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab.
Heute sind wir schön, dass wir wieder dabei sind. Heute treffe ich den Michael Thali. Der Herr Thali ist Professor und er ist Direktor vom Institut für Rechtsmedizin, das er jetzt schon seit 8 Jahren lang leitet. Und bekannt worden ist er unter anderem unter dem Namen Digitali. Und wie das ist gekommen, das erfahrt ihr gleich. So, Herr Thali, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ihr habt für Furore gesorgt in der Vergangenheit innerhalb von eurem Forschungsbereich. Wir haben uns aber aus einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt. Nämlich, weil wir zwei unsere Aufträge an die gleiche Person geben.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, Herr Jütte, für die Einladung. Es ist auch, ich sage ja oft, Beziehungen unter Menschen löst einiges aus und wir haben uns über einen Umweg kennengelernt, über ein Grafik-Designbüro, wo eigentlich für uns arbeitet, im Designbereich für Jahresbericht und sonstige Informationsflyer. Und so haben wir eigentlich den Kontakt können herstellen.
Und es ist wichtig zu sagen, dass diese Folge nicht gesponsert ist vom Büro Z. Aber wir grüßen ganz herzlich den Thomas Manz, der uns hier zusammen vermittelt hat. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Und ich habe von Ihnen einen NZZ-Artikel gelesen. Wir haben uns dann auch getroffen bei Ihnen am Institut für Rechtsmedizin in Zürich. Und dort habe ich zuerst einmal gelernt, dass Sie nicht wie ganz viele junge Menschen heute, die Netflix-Serien oder Krimis schauen, von Anfang an haben wollen Rechtsmediziner werden, sondern dass ihre berufliche Laufbahn, dass sie sich die ganz anders vorgestellt haben.
Ja, bei mir ist die berufliche Laufbahn oder auch die Wunschvorstellung als Kind, zuerst wollte ich eigentlich Bauer werden, dann eigentlich Tierarzt und dann eigentlich Arzt. Und ich hatte einfach so ein Medizinstudium gemacht, habe das noch interessant gefunden und habe eigentlich gedacht, ich könnte Orthopäd oder Knochenschlosser werden. Ich habe dort auch meine Dissertation gemacht und habe dann eigentlich gedacht, ich mache einen kurzen Abschweifer in ein Gebiet, wo ich den menschlichen Körper lernen kann. Ich habe zuerst gedacht, ich mache Pathologie, also auch, wo man Leute praktisch obduzieren, untersuchen am toten Mensch und hat gedacht, der lernst den Körper können, der weiss ungefähr, wo die Organe sind, etc. Und hat gedacht, ich steige später in ein richtiges medizinisches Fach ein. Ich hatte Vorlesungen gehabt durch zwei Professoren in Bern, die sind sehr interessant gewesen und hat gedacht, ich mache einen Abstecher in die Rechtsmedizin, in die Forensik.
Jetzt für eine Laie wie mich, was ist der Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin, Forensik?
Pathologie ist eigentlich, das ist immer an den Spitäler angegliedert. Das hat man früher, wenn jemand verstorben ist im Spital, da hat man nicht so gewusst, an was jemand verstorben ist. Es ist die Verstorbenen sind dann eigentlich obduziert worden. Also man hat in den Körper hineingeschaut und hat eigentlich dann schauen, an was die Leute wirklich verstorben sind. Es war auch ein bisschen Qualitätskontrolle gewesen. Pathologie hat heute immer noch grosse Bedeutung. Das Interessengebiet hat sich ein bisschen verlagert. Das ist mehr auch Diagnostik, Diagnose von Gewebsteilen, die man rausschneidet oder Biopsien, schaut der Pathologe an. Und auch weil die ganzen medizinischen Untersuchungsmöglichkeiten durch Röntgenmethoden oder Labormethoden ausgerichtet worden sind, ist eigentlich die Leichenöffnung im Spital eher zurückgegangen. Die Rechtsmedizin sind eigentlich dann mehr die Fälle, die nicht, in der Regel nicht im Spital passieren, wenn jemand draussen, also außerhalb im Spital, manchmal auch innerhalb im Spital, eines plötzlichen und unerwarteten Todes stirbt, aber auch Todesfälle, die auf Gewalt verdächtig sind. Oder? Der Laie kennt das natürlich aus diesen Krimiserien, oder? Das
genau, ja.
So Bestatter, wie sie in der Schweiz heissen, oder Wilder und der Tatort und all die, da ist ja ein Klischeebild vom Rechtsmediziner. Viele denken auch, Rechtsmedizin ist immer ein bisschen Mord und Totschlag.
Ja.
Aber oft geht es auch darum, dass man einfach, wenn jemand irgendwo stirbt, offene Strasse, öffentlicher Platz oder auch daheim, dass man eigentlich in der Schweiz schauen will, ist der Todeseintritt, ist dort nicht vielleicht, ist das nicht ein Verbrechen dahinter? Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, ist eigentlich nicht das, was man immer im Tatort, Bestatter etc. sieht. Oder es ist eigentlich so im Auftrag von der Gesellschaft, dass man schaut, dass nicht irgendjemand ermordet wird und dass das praktisch nicht entdeckt wird. Oder? Also es ist eigentlich Rechtsmedizin, ein Dienst an der Gesellschaft.
Also die sind eigentlich dafür da, die Dunkelzahl von möglichen Mordopfern zu senken, oder?
Ja.
Wenn ich das recht verstehe.
Ich also sage
im Tatort sieht man irgendwie die, die nachher das Messer im Hals haben oder die klare Schussverletzung und nachher ist noch die Frage, wer hat von wo geschossen. Und bei ihnen geht es aber ganz grundsätzlich darum, wenn jemand auf offener Strasse einfach zusammenbricht oder vielleicht eben einen Verkehrsunfall, ich weiß es nicht.
Genau, oder? Also das, wo der Normalbürger unter Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin, wie es früher geheißen hat, versteht, ist eigentlich meistens der, wo, wie sie geschildert haben, Tötungsdelikt, Mordfälle und aufklären, oder? Und das ist ja auch in diesen Sendungen, sind ja in den Rechtsmediziner sind ja viel Klischee reingebaut, oder? Das ist von dort her eine ganz, ganz interessante Figur, oder? So ernst eigentlich die Aufgabe ist. Aber das Tätigkeitsgebiet ist viel umfassender, oder? Das ist so, was man in den Krimis sieht, praktisch jeden Abend kann man ja Krimi schauen mittlerweile, ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg, also das Gewaltverbrechen, Gewaltdelikt, oder? Aber unsere Aufgabe ist wirklich eigentlich, und das hat einmal ein Vorgänger da an der Universität Zürich, am Institut für Rechtsmedizin, gut definiert, Professor Schwarz, das ist eigentlich, die Rechtsmedizin untersucht alle Todesfälle, die klar auf Gewalt verdächtig sind, aber auch die Todesfälle, die plötzlich und unerwartet auftreten. Und das dann aber wieder draussen, öffentliche Plätze, daheim, aber auch im Spital, wenn jemand plötzlich und unerwartet verstirbt, dann die auch. Und das ist wie so ein Gütesiegel von unserer Gesellschaft, dass wir es eigentlich nicht duldet, bei unserem Entwicklungsstatus der Gesellschaft, dass jemand einfach stirbt und wir wissen nicht genau, steckt vielleicht noch ein Verbrechen dahinter. Also es ist so ein Gütesiegel, Qualitätssiegel oder auch ich sage oft ein Luxusindikator, ja. Ob sich das eine Gesellschaft leisten will. Und ich sage genau von meiner Richtung her, ein Gütesiegel, wenn man eine hochentwickelte Rechtsmedizin, Forensik oder auch vielleicht Polizei, Gerichtssystem hat, spricht das für den Entwicklungsgrad von einer Gesellschaft.
Das ist eine ganz interessante Perspektive. Merci vielmals. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, es gibt ja ganz unterschiedliche Darstellungen in Serien von Rechtsmedizinern. Also zum Beispiel bei CSI sind das die grossen Heldinnen und Helden, die zwar ein bisschen nerdig sind, aber jeden Fall irgendwie lösen mit ihren scharfen Gedanken und ihren Analysetools. Beim Tatort gibt es ganz unterschiedliche, aber auch relativ prominente Rechtsmediziner. Haben Sie irgendeinen Favoriten drin?
Ich muss gestehen, ich bin fernsehlos aufgewachsen. Ich schaue die Sendungen eigentlich selten. Wir sind momentan, der Tatort kommt ja jetzt neu auf Zürich, oder? Wir sind dort auch ein bisschen involviert, beratend, oder? Weil die wollen das sehr gut machen. Ich habe eigentlich nicht irgendwelche Favoriten. Ich kenne natürlich gewisse Darstellungsformen von denen. Es ist auch interessant, es gibt eigentlich nicht den im Film oder im Kino der Rechtsmediziner. Es sind viele Klischee, die da ausgearbeitet werden, wie sie gesagt haben. Es gibt den scharfen Analytiker, oder? Es gibt den Nerd, den Designtyp. Und da gibt es auch den, der, ja, ein bisschen verschroben oder irgendwie ein bisschen verrückt, also nicht wahnsinnig, aber einfach nicht ganz so normal dargestellt wird.
Genau,
und
ich gar nicht glaube, so selten.
für so Regieabteilungen von Krimi oder so ist das wahrscheinlich der Rechtsmediziner ist eine interessante Figur. Oft verschmelzt aber die Figur dann auch mit dem Kriminalkommissar, oder?
Ja.
Ich glaube, früher der Colombo, der ist noch alles gewesen,
genau,
oder?
Genau.
Das ist in Personalunion und heute ist eigentlich die ganze forensische Arbeit ist Teamwork. Also wir arbeiten intensiv mit der Kriminaltechnik. In Zürich ist das Forensische Institut sehr gut zusammen, auch mit der Polizei und Staatsanwaltschaft. Und im Fernsehen ist das meistens auch noch einiges so komprimiert die eine Person und meistens die spezielle Nuance kommt ein bisschen vom Rechtsmediziner,
genau,
oder vom kauzigen Kommissar.
Ja, ja,
oder? Und da gibt es so früher noch, wo wir heute vielleicht noch ein bisschen jünger waren, Schimanski oder ist auch so Kommissar-Dings. Und da gibt es auch, ich glaube, im Münsterianer.
Der Münsterianer-Tatort, genau.
Da gibt es auch so einen kauzigen Gerichtsmediziner. Ja. Der beim Bestatter, oder? Der war auch speziell. Ja. Und wir pflegen hier auch einen Austausch, oder? Die kommen manchmal vorbei.
Ah, sogar?
Ja, und das ist auch, wenn Sie Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin oder Forensik arbeiten, dann haben Sie ja manchmal auch, oder oft halt auch traurige Momente, weil Sie auch oft mit Gewalt oder Tod zu tun haben. Und das sind dann auch so ein bisschen, wenn man sieht, Realität und Movie oder ein grosses Kino, ist es interessant, wenn man so das ein bisschen austauscht. Oder? Also dort haben wir dann auch ja, einen humorvollen Austausch. Oder?
Schön. Jetzt hat aber Ihre Laufbahn in der Rechtsmedizin, wenn ich richtig informiert bin, gerade nicht mit der, ich sage jetzt mal, gewöhnlichen Arbeit zu tun gehabt, wo Sie jetzt darüber geredet haben, sondern mit einem sehr spektakulären, berühmten Kriminalfall in der Schweizer Kriminalgeschichte mit dem Fall Zwahlen in Bern.
Also ich bin vorher, wir sind ein bisschen weggedriftet oder, von der Laufbahn. Ich hatte gedacht, als ich da Vorlesungen durch die beiden Professoren damals in Bern gehört habe, ich dachte, okay, ich mache da mal Abstecher in die Rechtsmedizin, weil ich muss sagen, also, ja, das, ich habe früher viel gelesen oder so, Krimi, also für die jüngeren Zuhörer oder so, drei Fragezeichen und so,
ja,
oder?
Das
können wir auch noch, oder? Und da gedacht, wenn du ja so Medizin machst und du hast die Chance, so ein bisschen Krimi erleben, oder? Dann mache ich doch Gerichtsmedizin. Und ich habe mich dort beworben, habe dann auch eine Stelle bekommen und habe dann angefangen. Und es hat damals in Bern ist der Fall Zwahlen, das war damals ein grosser Fall gewesen, ist in einer Nachbearbeitungsphase gekommen, wo man dann auch gewisse Sachen hat wollen noch analysieren. Und es hat ja zwei Prozesse gegeben, es ist noch ein dritter überlegt worden. Und es ist dort insbesondere um einen Tatort, also um eine Zuordnung von einem möglichen Tatwerkzeug zu einer Wunde gewesen. Und dort ist eigentlich das erste Mal, hat man dann überlegt, ob man das dreidimensional könnte machen. Und das bin ich damals vom Professor Dierenhofer gesagt worden, Herr Thali, das wäre noch ein interessantes Thema, können Sie da mitwirken? Wir haben damals schon mit der Polizei hier in Zürich zusammengearbeitet, der Unfalltechnische Dienst. Und da bin ich eigentlich so reingekommen.
Das ist seit den späten 80er.
Das Delikt ist in den 80er Jahren passiert. Ich bin dann Mitte 90er Jahre gekommen, also Jahre später.
Ja.
Und dann habe ich das mit ganz, ganz guten Leuten hier auf dem Platz Zürich, auch in Bern, in Thun etc. können machen. Und dann bin ich irgendwie dort hängen geblieben. Mir hat es auch den Ärmel reingenommen. Ich bin auch gut unterstützt worden, damals an der Universität Bern. Und dann bin ich irgendwie begeistert gsi von dem Fach. Ich hätte nie gedacht, also, dass ich Rechtsmediziner oder Forensiker werde. Bin auch unterstützt worden und bin dort eigentlich hängen geblieben, ist vielleicht das falsche Wort. Das hat bei mir ein Feuer entfacht. Ich sage ab und zu das Feu sacre für die Forensik. Und bin dort eigentlich geblieben.
Ja, Ja, und eben hängen bleiben wäre wirklich das ganz falsche Wort, weil die sind nicht einfach dort geblieben, sondern haben ganz massgeblich ja dazu beigetragen, die fachlichen Grundlagen und Möglichkeiten, die man hat, auch auszubauen, zu erweitern und zu verändern innerhalb von der Forensik.
Wir hatten damals wirklich die Möglichkeit gehabt, dass, oder der Fall war da gewesen. Wir hatten gewisse forensische Fragestellungen gehabt. Die hätten wir wollen beantworten.
Was ist das zum Beispiel? Was könnte man sich darunter vorstellen?
Also dort im konkreten Fall ist es darum gegangen, hat es möglichst Tatwerkzeug. Es war dort die Frage gewesen, ich glaube, das ist auch beschrieben, ist auch bekannt, es gibt verschiedene Bücher auch über den Fall, ob ein Radschlüssel eine Verletzung beim damaligen Opfer verursacht hat. Das ist die zentrale Frage gewesen. Ja. Das ist damals sehr gut fotografiert worden. Und wir hätten eigentlich gefragt, kann man das vielleicht dreidimensional analysieren oder mit Körpermodellen nachstellen? Und das war eine neue Fragestellung gewesen. Früher haben wir gesagt, ist wahrscheinlich, passt oder passt nicht, aber das ist ja, in dem Fall sind ja verschiedene Beteiligte, Tatverdächtige, Familie etc., hat man das eigentlich auch. Auftrag der Gesellschaft, Klarheit schaffen, in dem Fall hat man das angegangen. Und dann hat man plötzlich überlegt, kann man das mit Körpermodell machen, mit synthetischen Körpermodellen, also nicht irgendwelche Tierversuche oder Leichenversuche, das ist schon damals, hat man das nicht dürfen, ist obsolet gewesen. Und hat dann auch gesagt, dass in einer frühen Phase, oder heute ist 3D, das ist überall, aber hat man gesagt, kann man das 3D machen. Und das ist etwas ganz Neues gewesen. Und da sind wir eigentlich in die moderne Bildgebung hineingegangen. Das ist der, da könnten wir jetzt ja Stunden oder Tage drüber schwätzen, aber also lange Rede, kurzer Sinn, wir hätten gesagt, aus dem Fall heraus könnte man in der Gerichtsmedizin, in der Forensik generell, bildgebende Verfahren vielleicht noch weiter reinbringen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass man gesagt hat, wir könnten eine virtuelle Autopsie, wir haben es dazu mal schon genannt, digitale Autopsie, vielleicht machen in Zukunft, wo wir auch, so ganz zusammenfassend gesagt, einen Körper, letztendlich lebendig oder verstorben, dreidimensional dokumentieren, von der Oberfläche, dass wir die Oberfläche haben, dass wenn wir eine Verletzung haben, können wir sagen, das kommt von einem Radschlüssel, von einem Schuhabdruck, von einem Pneu, von einem Velo, Töff oder Auto, von einem Kühlergrill, oder was für eine Form das hat. Ich sage jetzt keine Marken, oder irgendwie kann ich markenspezifisch etwas finden an der Körperoberfläche. Und letztendlich auch, kann ich mit modernen bildgebenden Methoden wie Computertomographie, Magnetresonanz und andere Methoden in den Körper rein schauen, ohne dass ich den Körper aufschneide. Und das ist dann praktisch die virtuelle Autopsie oder Wordopsie.
Das, was man heute Wordopsie nennt, oder?
Das, was man heute unter dem kleinen Begriff Wordopsie nennt, oder? Wordopsie heisst eigentlich vom Wortstamm her Virtus, tugendhaft. Ja. Und Opsomai, das ist irgendwie altgriechisch, heißt selber sehen, oder? Also selber sehen, also virtuelles, letztendlich virtuelles Sehen, oder? Und das ist wirklich, wie Sie vorher gesagt haben, das ist so Mitte 90er Jahre aufgekommen. Und das ist natürlich dazumals, ist das etwas ganz Neues gewesen, oder? In unserem doch traditionellen Fach, oder? Von der Rechtsmedizin, oder? Wo letztendlich der Justiz liefert. Und Justiz, also entschuldige vielleicht die Rechtsanwälte oder Staatsanwälte, die das gehört, ist eher traditionell, ist jetzt nicht das innovativste Bereich, oder? Gesetzgebung ist ja immer, wenn neue Entwicklungen, auch mit Digitalisierung, oder? Gibt es neue Rechte etc., wo vielleicht neue Methoden oder neue Kriminalfälle auftauchen oder Möglichkeiten auch mit dem Internet, wo das eigentlich erst später in der Gesetzgebung abbildet.
Und das ist passiert immer zuerst der Neuerung und dann kommt das Recht, wo das
einholt. Und dann kommt eigentlich das Recht, wo ja nicht vorauseilend kann sein, genau. Oft, oder? Und das natürlich, die Bildgebung kommt in einen Bereich hinein, wo sehr traditionell ist, nicht so innovativ, und das hat dann damals, wie soll ich sagen, hat das schon ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen, oder?
Ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt heute in der Vorstellung habe, digitale gesagt, dann nehmen Sie das wahrscheinlich mit Humor, vielleicht sogar so ein bisschen, also etwas Schmeichelhaftes aus. dass man so einen eigenen Übernahme hat. Das ist ja in dieser Anfangsphase wahrscheinlich nicht so gewesen. Weil die sind ja nicht nur jetzt von den Anwälten, Staatsanwälten und Gericht jetzt eher kritisch beäugt worden mit diesen neuen Methoden, sondern vor allem ja von den ganzen Berufskollegen.
Ja, der Kose oder Übernahme, wo sie sagen, da lache ich natürlich heute drüber. Oder Digitalisierung ist heute auch in aller Munde oder so. Aber wo wir, also ich muss auch sagen, als Team angefangen haben, da zum Asauböck in Bern unter der Leitung von Professor Dienhofer, der da grosse Verdienste hat, er hat auch viele Leute gefördert, auch mich, ist das eine Teamarbeit gewesen. Und an dem ersten Kongress, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir auftreten sind, einer von den ersten war hier in Zürich, oder? Wo sich die ganze Fachwelt aus dem deutschsprachigen Raum versammelt hat, später andere Kongresse. Da haben wir dann nicht irgendwie tosenden Applaus gehabt, wo wir die Vorträge gehalten haben. Im Gegenteil, oder? Aber ich glaube, das ist überall, wenn etwas ganz Neues kommt, rückblickend sagt man immer, ah, das ist cool gewesen, etc. Oder das ist auch in der Medizin, oder? Aber meistens ist halt der Mensch eher ein bisschen doch auch konservativ. Sagt Gang wie Gang, was soll das, was sind die Vorteile? Nein, man fragt oft nicht, was sind die Vorteile, oder hat mehr eine enorme Argumentationskette, was sind die Nachteile, oder? Und das ist uns auch gegangen, also
Wäre denn Nachteil von Wordopsy gewesen? Also was hat man sich vorgestellt?
Also Wordopsy hat man immer gesagt, also das, wo man lang gehört hat, Wordopsy kostet mehr, weil es braucht teurere Maschinen. Und ich kann ja den Körper einfach aufschneiden, da brauche ich einfach das Messer und das ist günstiger, oder? Und das ist natürlich ein Argument, wo rein von der Kostenstruktur, muss man sagen, das stimmt heute noch. Aber ich denke, auch durch jetzt die Wordopsie habe ich eigentlich den ganzen Körper, oder auch, wir tun heute nicht nur lebende Körper, verstorbene Körper scannen, wir tun ganze Ereignisorte, Tatorte, Sie haben vorher gesagt, Verkehrsunfall, es wird alles gescannt. Also involvierte Tatwerkzeuge, das kann ein Hammer sein, ein Radschlüssel, eine Pistole, es kann ein Auto sein, kann irgendein Baukran sein, der umkippt oder so. Da haben wir intensive und super Zusammenarbeit mit dem forensischen Kriminaltechnisches Institut da von Zürich und es wird alles so dokumentiert und ich habe natürlich, das kostet mich, aber ich habe die Daten, die 3D-Daten, habe ich eigentlich für alle Ewigkeit oder so lange wie das Speichermedium das zu halten und das ist natürlich, wir haben immer gesagt, es ist teurer, aber der Mehrwert, der auch Added Value, der ist enorm, oder?
Also kann man blöd gesagt sagen, aufschneiden kann man halt nur einmal.
Genau.
Und mit der Wordopsy-Methode sichert man eigentlich den Befund, den man hat, nachher dafür ganze weitere Generationen.
Also wir haben dem ein bisschen übertrieben gesagt, für die Ewigkeit, oder? Und das ist auch, wenn Sie eine Autopsie, also eine Körperöffnung, oder? Das ist ein invasiver Eingriff, wo eigentlich der Körper nicht zerstört, oder? Viele Leute sagen, Autopsie, das zerstört den Körper. Das ist auch eine falsche Vorstellung. Also der Körper wird eröffnet, wie bei einer Operation, einfach nicht zu Lebzeiten, sondern wenn jemand verstorben ist. Aber durchs Eröffnen tun sie natürlich gewisse Strukturen verändern. Und bei der Bildgebung, von der Oberflächenbildgebung, durch Oberflächenscan oder durch Innenbildgebung, Computertomographie, Magnetresonanz, haben sie die Bilder von innen, und das ist maßstabgetreu, nicht verändert, und sie erschaffen sich eigentlich durch die modernen bildgebenden Verfahren, aber die Wordopsy-Verfahren, wie ein digitaler Zwilling, ein digitales Abbild vom realen Körper.
Ja,
und das digitale Abbild, das haben wir für alle Ewigkeit. Also ein ganzer Mensch, habe ich da zum Beispiel jetzt von mir, oder könnte man ein digitales Bild machen und dann würde man mich digital, hat man alles, die Nasenform, Größe, Augenfarbe etc. und auch die Innenstrukturen. Mhm. Und könnte praktisch das digitale, maßstabgetreue Zwillingswesen, Michael Thali, könnte man dann irgendwo in eine Szenerie, an einem Ereignisort, wo irgendetwas passiert ist, ein Delikt, ein Verkehrsunfall, irgendeinen Arbeitsunfall einsetzen und könnte analysieren, mit anderen Leuten, lebendig oder verstorben, kann man dann bewegen und kann dann praktisch ein Ereignis ein Verbrechen, ein Unfall, noch ein Bild. Und das alles digital. Und
darum tun sie auch alle die Tatortgegenstände einscannen.
Ja, also wir tun eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut von der Polizei, haben wir am Schluss alles digital. Ja. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, die Vorstellung in den 90er Jahren, das ist dort natürlich...
Wo Speicherplatz ja viel teurer ist.
Ja, oder? Enorm. Ja, oder? Was das kostet hat, die Programme. Oder? Da haben sie Programme gehabt, wo 10'000, 100'000 Franken gekostet haben. Oder? Und da war auch die Welt nicht offen gewesen, oder? Wir haben das erste Geld haben wir von der Geben-Trüff-Stiftung bekommen. Das ist eine Firma, die eigentlich im Sanitärbereich ist. Oder?
Die haben die für ein Interesse gehabt? Oder?
Die haben eine ganze... Also eine lobenswerte Einstellung gehabt. Die haben einfach gesagt, wir fördern Projekte. Damals war dort der Fokus, wo eigentlich sonst von anderen Förderinstitutionen kein Geld bekommen. Okay. Und so haben wir eigentlich mit einer, ich sage Anführungsschlusszeichen, und hier auch noch ein herzlichen Dank an die Geben-Rief-Stiftung, haben wir eigentlich durch eine Sanitärfirma, die auch im WC-Klosettbereich tätig ist, haben wir eigentlich das innovative Projekt können gründen, das eigentlich heute einen weltweiten Impact hat. Und die ganze digitale Idee in den 90er Jahren, das war so neu gewesen, dass da auch der Mindset von vielen Leuten nicht nur mit der Rechtsmedizin noch nicht da war, oder?
Ja.
Und heute, was wir heute erleben, oder, es gibt seit einigen Jahren gibt's den Digitaltag oder, an allen Bahnhöfen etc., Virtual Reality und all das, das ist präsent. Oder? Aber wir sind natürlich jetzt eigentlich, wir sind so 20 Jahre später oder noch mehr. Oder? Und das ist eigentlich dort, das ist auch das Interessante gewesen, das ist so neu gewesen, innovativ, oder, wo verständlicher, wie es nicht alle Leute super gefunden haben. Ich muss auch sagen, es braucht immer Kritiker, oder? Wir haben das natürlich enorm gepusht, wir haben Marketing gemacht, oder? Wir haben dann auch gesagt, Wörtopsie wird die Autopsie total ablösen.
Ja.
Oder? Das ist, im Marketing muss man ja immer ein bisschen übertreiben. Ja. Oder? Also die Werbung, die man auch irgendwo sieht oder so, das stimmt ja nie ganz.
Sympathisch, dass Sie das so offen sagen.
Also wir haben das sicher ein bisschen übertrieben, haben dann natürlich wieder Angriffspunkte für andere gegeben, die gesagt haben, hey, die übertreiben, das stimmt gar nie. Aber heute ist das eigentlich, haben wir einen enormen Impact gehabt und die ganze Digitalisierungsgeschichte, die heute ja en vogue ist, in allen Bereichen, oder Architektur, oder Virtual Reality, Gaming-Industrie, Filmindustrie, wo das Ganze auch pusht, von der Entwicklung oder so, das ist überall und alles wird billiger, oder?
Ja. Aber das heisst, eigentlich seid ihr dort in so einer allerersten Welle dabei gewesen mit eurem Team?
Ja, absolut, oder?
Wo man kann sagen, eigentlich erstaunlich, dass jetzt etwas, das in einem öffentlichen Sektor spielt, also vom allerersten Moment an dabei ist bei einer technischen Entwicklung. Oder normal hat man ja irgendwelche wilden Start-ups, die von irgendwo kommen, nachher wahnsinnig viel Geld damit verdienen und der öffentliche Sektor holt das dann irgendwie wieder ein, wo er es brauchen kann. Aber sie haben dort eigentlich eine Zeit gehabt, wo sie selber wie ein Start-up funktioniert haben.
Das ist wirklich, rückblickend würde man das sagen, ist das so wie durch die gewissen Köpfe, die zusammen gewesen sind, ist das wie, einfach so ein guter Nährboden gewesen, oder, wo das sich hätte entwickeln können, oder? Also ich zitiere das Wort von meinem Chef, er hat immer gesagt, wir haben dort, wo wir angefangen haben, das war ein Gebäude gewesen, dort ist es, wirklich die Wände, das war ein altes Gebäude, oder? Knapp 100 Jahre alt, die Farbe. Er hat immer gesagt, Herr Thali, Herr Thali, schauen Sie, die Farbe blättert hier von den Wänden, aber was zählt, Herr Thali, und das war auch so ein Leitmotiv, der Geist in den Wänden, oder?
Ja.
Und das ist wirklich, wie Sie sagen, dass so die Start-up-Dings prägt ja das auch, oder? Dass einfach der Gedanke zählt. Und das ist ähnlich wie unsere Begegnung, oder? Man kann das nicht planen, oder?
Ja,
man kann nur den Nährboden machen. Wir haben das auch zufällig kennengelernt. Und das ist auch, das sind gewisse Charakterköpfe gewesen, gewisse Möglichkeiten, gewisse Einstellungen, oder? Wir sind immer technisch offen gewesen und haben gesagt, vielleicht könnte man das noch brauchen. Ich bin da oft an Meetings, Kongressen oder Ausstellungen gehabt, wo die Leute gefragt haben, was suchen Sie denn hier, was machst du da? Das ist ja gar nicht dein Bereich, oder?
Ja.
Und dann habe ich immer gesagt, ich bin genau da, um zu schauen, was ich aus euren Bereich für meinen Bereich kann brauchen, oder?
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Open-Minded-Ansatz, oder? Und dort sind wir damals natürlich sehr offen gewesen. Und ja, wir haben uns da auch überall ein bisschen umgetrieben und haben das gesucht, oder? Und das ist so die Mentalität, also nicht, dass wir gesagt haben, oh, wir wollen etwas bewirken oder so, oder? Und im öffentlichen Bereich, es ist auch nicht um monetäre Sachen gegangen, es ist mehr,
eben, ja.
Noch einmal ist das forensische für Sachen, hey, können wir das in Zukunft besser machen, ja. Wahrheitsfindung, Klarheit schaffen für die Gesellschaft, oder?
Ja. Und eben, wie du jetzt sehr eindrücklich geschildert hast, auch so ein Team-Spirit, oder, wo ganz, ganz wichtig ist für das. Es ist ja nachher zwar ein Moment gegangen, aber heute, glaube ich, völlig unbestritten, dass das, was sie denen in diesem Team angestoßen haben, wo jetzt eben heute unter dem Namen WordOpsy läuft, eigentlich Standard ist.
Ja, das ist wirklich so. Und Sie haben es auch gesagt, der Teamgedanke, der geht manchmal vergessen. Oder? Es ist ja auch bei so Entwicklungen oder viel grösseren Entwicklungen, ich sage auch, die WordOpsy-Entwicklung war eigentlich wir haben geschaut, was wird im Fach Rechtsmedizin gebraucht, was gibt es für technische Möglichkeiten. Unsere Gruppe ist vielleicht dort ein bisschen berühmt worden in unserer Szene, weil wir das einfach in einer enormen Breite gemacht haben, von den technischen Sachen, die wir gebraucht haben. Wir haben es in einer enormen technischen Tiefe auch gemacht und wir haben den Schnauf gehabt, das auch lang zu machen, oder? Wir sind in diesen Bereichen, sind wir oft nicht die Ersten gewesen, aber wir haben die Ausdauer gehabt, wir haben es weiterentwickelt in der Breite und der Tiefe und das immer mit verschiedenen Leuten, oder? Und das ist enorm wichtig, oder? Also, wenn man das jetzt hört, oder wenn wir beide miteinander schwätzen, das hat viele Leute gegeben, die mitgewirkt haben, oder? Wir haben uns den aufgeteilt, der hat das Thema gemacht, das Thema. Und am Schluss ist das ein Gesamtstrauß von Technologien gewesen, die wir in das Fach Rechtsmedizin implementiert haben. Aber es sind eigentlich bei jedem Strauß sind verschiedene Blümchen gewesen und jeder hat ein Blümchen dazu gebracht, oder? Und das ist auch von der Erfahrung her, ist das einfach enorm wertvoll und auch ein cooles Projekt gewesen.
Und dann mit dem Blumenstrauß ein ganz gutes Bild für ein Netzwerk, also wo eben wirklich ein Netzwerk ist und nicht einfach so heisst, wie heute in der Verwaltung alles heisst, heisst ja anfangs Netzwerk, oder? Aber das mit dem Strauß, das finde ich ganz ein tolles Bild für das. Ich habe mich jetzt so, als ich Ihnen zugelassen habe, gefragt, ist das für Säcker, ist das so etwas gewesen, was entstanden ist wegen dem öffentlichen Auftrag? So könnte man es ja auch verstehen, das wäre ja auch sehr ehrenwert. Oder ist das etwas gewesen, was quasi aus dieser Dynamik in diesem Team, so aus dieser Vernetzung, aus dem Zusammenschaffen, sich ergänzen, dem Spirit, den Sie vorher erzählt haben, aus ihnen entstanden ist? Oder ist das etwa Gleichgewicht?
Ich glaube, das könnte sein. Ja, ich würde es anders formulieren. Ich glaube, jeder muss. Oder bei mir war es irgendwie endogen gewesen, oder? Dass man irgendwie wirklich das Flämmchen oder das Feuer in sich gespürt hat, oder? Und das ist auch, wenn man beim Bild vom Blumenstrauß bleibt, oder? Wir haben am Schluss nicht gewusst, was für ein Blumenstrauß rauskommt, oder? Aber einer hat vielleicht gewusst, ich schaffe jetzt Blumenstraußbild an den Tulpen, oder? Tulpen ist mein Thema, oder? Und der andere hat vielleicht gesagt, die Mohnblume ein an der Rose. Und dann hat man es zusammengebracht, oder? Und am Schluss hat man eigentlich gemerkt, durch die Summe der Einzelteile ist der wirklich grösser gewesen, der Impact, als wir uns gedacht haben, oder?
Ja.
Oder wo wir angefangen haben, Sie haben es erwähnt, bei dem Einzelfall, oder? Haben wir gemerkt, so wie Dominoeffekt, oder? Und bei dem Dominoeffekt sind viele Leute beteiligt gewesen, oder? Gewisse Leute nur phasenweise, die gesagt haben, hey, ist eine coole Sache, ich mache so lange mit, ich kann das einbringen, oder? Und das ist dann eigentlich auch heute, am Anfang ist natürlich auch ein bisschen, hat man wollen sagen, hey, wir wollen das weiter, treiben das Pflänzchen, hat es natürlich in seinem Treibhäuschen, das Sträusschen weiterentwickelt. Wir haben das auch müssen, um die Laufbahn zu machen, akademisch und so Publikationen, haben wir es zuerst schon ein bisschen für uns gehalten. Ja. Ist umso leichter gegangen, wenn uns die anderen eh nicht mögen haben, oder? Hast du es notgedrungen selber müssen machen? Wir haben auch Schwierigkeiten gehabt, die ersten Publikationen in wissenschaftlichen Paper
runterzubringen. Kann ich mir vorstellen, ja.
Also da wir denken ja immer, die Wissenschaft ist so offen für uns. Wir haben es anders erlebt. Aber am Schluss war es interessant gewesen, wie das ein Selbstläufer geworden ist.
Ja,
oder?
Ja.
Und das ist jetzt auch heute meine Einstellung als über 50-Jähriger, sage ich, Ich hatte eine enorm gute Zeit. Ich hatte die Möglichkeit, den Nährboden. Und meine Hauptaufgabe sehe ich jetzt auch, dass ich junge Menschen in anderen Bereichen an unserem Institut, oder wir sind ein grosses Institut, gegen 180 Mitarbeiter mit Bereichen Gerichtsmedizin, forensische Medizin, Bildgebung, wo Wörterpsidin ist, aber auch Genetik, oder? Ja. Dann Toxikologie, Pharmakologie oder Verkehrsmedizin, dass junge Leute einfach dort auch Möglichkeiten haben, etwas weiterentwickeln. Das ist ja auch universitärer Auftrag. Die Universität wird ja auch vom Steuerzahler oder der Gesellschaft letztendlich finanziert, dass dort auch etwas entsteht und kontrollieren, was wirklich rauskommt. Wir sind ja immer anwendungsorientierte Forschung. Das kann man letztendlich nicht. Und das ist eigentlich ja schön, dass der etwas entwickelt, das wirklich einen Impact hat für die ganze Gesellschaft. Nicht nur mit der Schweiz, vielleicht sogar Europa, global, wie das bei Wörtopsie passiert ist. Wo ich dann sagen kann, jetzt kommen wir wieder aufs Geld, oder Geld ist immer ein Thema, es lohnt sich, wenn ich das Geld investiere, weil letztendlich ist der Benefit, der Gesamtbenefit, man könnte jetzt unterscheiden, betriebswirtschaftlich kostet es vielleicht ein bisschen mehr, aber volkswirtschaftlich ist der Benefit ja vielleicht grösser als das Geld, das man investiert, oder? Also die, man muss dann auch vom Ansatz von der Überlegung muss man vielleicht anders denken.
Ich glaube, das ist die eine Art, das legitimiert. Das andere, was ich immer wieder merke, wenn ich Ihnen zulasse jetzt, ist so, dass es einfach so eine Lust gibt, so einen Antrieb, auch etwas Neues auszuprobieren und so eine Art, wie soll ich sagen, grosszügige Zuversicht, dass vielleicht aus den neuen Blümchen, die jetzt gerade entstehen, auch bei Ihnen wieder ein toller Strauß wird. Irgendwann, irgendwie, vielleicht ohne, dass Sie das im Griff haben. Was mich sehr würde interessieren, ich probiere ein bisschen überzuzwitschern, Herr Thali, mehr auch noch so auf eine persönliche Ebene, wie Sie das erleben, wenn Sie mit dem Tod, mit Leichen konfrontiert sind. Sie sind das immer noch ab und zu, aber Sie sind das früher wahrscheinlich viel mehr gewesen, als Sie das jetzt sind als Direktor. Wie viele Autopsien haben Sie etwa gemacht? Wie viele Autopsien sind Sie etwa dabei gewesen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich bin jetzt nicht der, der das zählt oder so. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe so viele Tausende genau gemacht. Ja, ja. So. Also das sind natürlich schon viele gewesen, oder? Man macht ja in der Laufbahn als junger Assistent, oder? Dann macht man viel und wenn man so die Hierarchieleiter aufgeht, dann sind es weniger. Also ja, das sind wahrscheinlich schon einige Hunde gewesen. Aber ich bin dort, wie soll ich sagen, ich bin in dem Bereich bin ich eher bescheiden im Auftritt. Ich sage Ihnen nicht, ja, es waren Tausende. Oder? Ja, und ich möchte auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie von meinen Kollegen einer geht, nachzählen. Also, aber es ist noch interessant.
Hunderte, nicht?
Ja. Hunderte, oder? In der Schweiz, oder? Schweiz muss man auch für unsere Hörer sagen, ist ja letztendlich ein sehr sicheres Land oder so. Ja. Es passiert Verbrechen, die sind immer schlimm. Nicht nur für die Leute, die das erleiden. Das ist, man muss auch an das Umfeld immer dran denken, oder, wo das passiert. Aber auch ich muss sagen, Sie haben es vorher gesagt, was mich eigentlich heute interessiert, ich schweife noch zum ersten Teil ab, das, was mich wirklich reizt, ist, dass die Initiative für neue Sachen zu ergreifen, oder? Innovationen praktisch stützen und das entwickeln. Sagen die Leute auch, ja, er hat immer neue Ideen, er ist immer ein bisschen der Zeit so voraus oder so. Ich schätze auch vom Team her, es braucht immer Nachbearbeitung, wo man das auch erledigt. Und das ist auch die tägliche Fallarbeit, die wir machen, oder? Wie, wenn ich jetzt nicht mehr im klassischen Bereich von der Rechtsmedizin tätig bin, wenn es geht, bin ich immer am Morgenrapport dabei. Also ich muss auch sagen, der Chef, oder, kann nicht irgendwo im Büro hocken, der muss laufen, muss wissen, was läuft im Institut, oder? In meiner Abteilung, forensische Medizin und Bildgebung, auch in der Genetik, in der Toxikologie. Man ist natürlich als Chef, muss man auch das Netzwerk pflegen, oder mit Polizei und Justiz haben wir intensiven Austausch, konstruktiven. Wir sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, das ist enorm wichtig, ja, oder?
Also die Vernetzung mit anderen Teams.
Ist enorm wichtig. Ich glaube, letztendlich das Wichtige ist wirklich der Mensch und die Vernetzung, Interaktion und Kommunikation mit den anderen Menschen.
Meine Frage hat ein bisschen darauf abzielt, dass ich eigentlich herausfinden möchte, gewöhnt man sich irgendwann daran, Leichen zu sehen, mit Tod konfrontiert zu werden? Oder ist das jedes Mal noch etwas, wo man so wie innerlich zusammenzuckt und etwas Spezielles dabei empfindet?
Das ist natürlich so die zentrale Frage, oder? Es ist auch die Klischee-Frage. Sie haben es wahrscheinlich auch gemerkt, der Tali weicht auch ein bisschen aus, oder? Aber der Herr Jütte ist natürlich da, der tut da nachhaken.
Ja.
Das ist auch seine Aufgabe. Nein, es ist so, es geht natürlich, wenn man Mediziner wird, dann hat man natürlich mit Bereichen zu tun, wo ein normaler Mensch eigentlich in der Regel nicht so zu tun hat, oder? Sie sehen, ich fange jetzt so ein bisschen klassisch an, oder? Der normale Mediziner hat mit Krankheiten zu tun, oder? Da gibt es Krankheiten, die man heilen kann und Krankheiten, die man nicht heilen kann. Und mein primärer Berufswunsch war ja Orthopädie gewesen.
Dass hat sie etwas können heilen, oder?
Dort hat man etwas heilen. Dort ist oft eigentlich auch so, im Regelfall, Patient kommt, hat ein Problem, ich sage jetzt an der Hüfte, am Knie, an der Schulter. Heute gibt es die Möglichkeiten, ich kann Schultern, Hüfte, Knie, ein künstliches Gelenk hinein tun, ist wie ein Pneuwechsel und die Leute sind eigentlich wieder happy, oder? Und,
genau, ja.
Und das ist eigentlich sehr befriedigend, oder?
Ja.
Jetzt bin ich aber irgendwie abgedriftet, oder? auch beruflich, oder?
Ja, ja.
Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man Rechtsmedizin macht, der Tod oder auch die Gewalteinwirkung bei Menschen, weil die Medizin ist besser geworden, es überleben heute auch immer mehr Leute, oder? Früher ist man gestorben nach einer Schussverletzung oder einer Stichverletzung oder irgendwie nach einer Prügelei. Und heute, weil die Medizin, also die klinischen Kollegen, immer besser geworden sind, die Therapie, Diagnosemöglichkeiten überleben ja mehr. Oder? Wegen dem ist ja in der Regel gehen Tötungsdelikte in der Schweiz die vollendeten zurück. Körperverletzungen, die sind natürlich schwankend. Aber sie haben als Rechtsmedizin mit dem Tod zu tun. Das ist auch, wenn sie Ferien haben oder nach einem Wochenende, sehen Sie den Tod, also Sie schauen dem Tode nicht direkt, aber indirekt eigentlich täglich ins Auge, oder?
Oh, können Sie etwas dazu sagen, was das heisst, dem Tod indirekt jeden Tag ins Auge zu schauen?
Der Tod betrifft Sie nicht direkt, oder?
Ja.
Wir kommen dann vielleicht auf das andere Thema dann noch zu sprechen. Aber Sie sind in einer professionellen Funktion, wie auch meine Leute oder so, schauen mir den Tod an, oder? Das ist wie der Kliniker im Spital die Krankheit indirekt, das betrifft ihn selber, oder? Wie bei uns der Tod, aber man sieht es, oder?
Ja.
Und da braucht es auch eine gewisse Abgrenzung. Als Mediziner kann ich nicht, wenn jemand irgendwie eine ganz schlimme Krankheit hat, ich muss das professionell angehen, weil sonst haltet man es ja nicht aus, oder?
Genau. Ja.
Und das ist vielleicht auch eine Erfahrung. Als junger Mensch ist man ja durch das Medizinstudium betrachtet man einfach die Fälle, oder? Die Krankheitsbilder. Tut vielleicht, oder kann damals in der Jugend kann man das mehr abstrahieren, aber wenn man dann älter wird oder so, dann wird es auch ein bisschen schwieriger. Und das muss ich sagen, da habe ich auch so meine Phasen, wo es manchmal besser geht und manchmal schlechter, oder? Und wenn Sie irgendwie mal 2 Wochen Ferien haben, sind irgendwo im Sommer oder irgendwie kommen Sie zurück und dann kommen wir ins Institut und man sieht gerade irgendwie ein Fall, der einem vielleicht emotional berührt oder so, dann nagt man da schon ein bisschen dran. Also, da muss man
also so, dass sagen, ihr ja merkt, dass quasi die alltägliche Normalität, die sonst drin sind, gar nicht so normal ist, sobald man mal eine Unterbrechung davon
hat. Wenn man Unterbrechung hat, oder, ist natürlich durch das Themenfeld, aber das geht wahrscheinlich anderen Ärzten auch, wenn man auf einem Notfall arbeitet oder irgendwie in anderen speziellen Abteilungen, dann sieht man das. Und dann ist eigentlich die Wahrnehmung, oder? Man hat ja durch den Beruf vielleicht eine professionelle Wahrnehmungsverschiebung, dass man sagt, das ist einfach der Alltag, oder? Und dann sagt man, das ist einfach so. Und dann kann man das auch abstrahieren, kann sich auch abgrenzen. Aber wenn man dann vielleicht so einen Break oder Pause hat durch Ferien, ist es vielleicht das Erleben oder das, was man dann sieht, ist intensiver, oder?
Ja, ja.
Und dann kommen natürlich dann auch so ein bisschen Gedanken, auch wenn man ein bisschen älter wird oder wenn man Erfahrungen hat im direkten Umfeld mit Krankheitsereignissen oder Tod, dann kommt man vielleicht eher ins Senieren, oder?
Ja.
Und das ist ja eigentlich, oder? Viele fragen auch ja, hey, wie kannst du das, oder?
Ja,
Rechtsmedizin, oder? Das ist auch so eine klassische Frage, oder? Das ist auch interessant, Rechtsmedizin, gewisse Leute sagen, total faszinierend. Mhm. Gewisse sagen, oh, du, habe ich Mühe, schreckt mich ab oder so. Und das ist auch so, wenn man irgendwo in einer Gruppe ist, oder heute ist ja oft, da sagt man Hallo, etc. Und dann ist oft halt in unserer Gesellschaft fragt man, hey, was machst du beruflich, oder? Wo bist du, oder?
Ja.
Und da ist es natürlich auch so, als Rechtsmediziner sagt man an einer Cocktailparty oder einem Apro, da sagt man nicht so gerade, also ich oder ich kenne wenige Kollegen, die das machen, die sagen, hey, ich bin übrigens der Rechtsmediziner.
Ah, das ist jetzt witzig, das habe ich mir vorgestellt, dass das etwas vom Coolsten ist, was man überhaupt bei einer Cocktailparty könnte sagen. Also natürlich immer verglichen mit mir, wo man sagen, dass er Theologe ist und nachher, ja. Nein, nicht das mit G, nicht Geologe, sondern ja. Theologe. Und nachher kommt der ganze Sermon, ich meine, bei Ihnen, das ist ja so der Beruf, den alle super spannend finden, oder?
Jeder hat sein Klischeebild, oder?
Ja, das stimmt.
Und die Klischeebilder sind vielleicht nicht so oder selten so, wie sie real ist. Und die Klischeebilder sind meistens diametral oder bipolar, ja, auseinander. Ja. Oder? Also ich habe eine Kollegin, die sagt mir, wenn mich jemand fragt, was mache ich beruflich, ja, die sagt immer, ich bin Hutmacherin. Oder? Also Hutmacherin, sie kommt aus dem österreichischen Raum, ja, und ich finde das noch originell. Oder?
Ja, ja.
Und ich tue das auch nicht an die grosse Glocke hängen, weil ich natürlich auch weiss, der Beruf oder das kann natürlich, weil es ja in einen Bereich geht, wo sie sagen, es ist immer von der Vorstellung, ist immer mit dem Tod verknüpft. Mhm. Oder? Mhm. Obwohl wir vom Institut, oder, wir sehen natürlich Verstorbene, aber die wenigsten Leute wissen, dass wir pro Jahr, wir haben jetzt gerade den Jahresbericht gemacht mit der vorher genannten Agentur, wir machen ja jetzt keine Werbung oder so, haben wir 800 Fälle von Lebigen untersucht, mehr, oder?
Ah,
also
okay.
800 Lebige.
800 Lebige.
800 Lebige. Wir sehen etwa 1000 Verstorbene und wir, ja, machen von denen, viel können wir mit Bildgebung allein erledigen, oder? Durch Triage-CT haben wir auch etwa 300, wo wir noch Bildgebung machen. Und da gibt es noch 500 Autopsien.
Ja,
aber,
ja,
in der Normalbevölkerung, in der Klischee-Vorstellung, sag, wenn ich an der Cocktailparty und am Apero, genau, was machst du? Ich bin Theologe, ich bin Geologe, ich arbeite Rechtsanwalt, ich bin bei, ja, der Bank. Sagen alle, ah, interessant. Und bei Rechtsmedizin ist es so, wow.
Oder genau, genau.
Nicht wow, oder? Und das, okay, ist interessant, aber die wenigsten sagen, ah, ihr macht auch Lebige, oder?
Ja,
die Schlägereien, Körperverletzungen, Kindsmisshandlung, ja, etc., oder? Und das ist auch eigentlich wie Dienst an der Gesellschaft, oder? Ist eigentlich Dienst an der Gesellschaft mit dem Endprodukt, ein Gutachten für die Staatsanwaltschaft, für das Gericht machen, dass eigentlich die Regeln der Gesellschaft, wo wir leben, eingehalten werden, oder?
Ja.
Weil wenn ich sage, an der Cocktailparty, was machst du beruflich, oder? Dann poppt sofort auf, der schneidet Menschen auf, oder? Das, genau, ist das Klischee.
Das ist wirklich das Bild,
das
man
das
hat.
Das ist das Bild, ja, das, oder? Ja. Da kann man lamentieren oder, ja, so. Ja. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen dran, dass man das Klischeebild, mhm, auch ein bisschen verschiebt, oder?
So, die machen Fotos.
Ja. Nein, einfach so. Ja. Dienst an der Gesellschaft, ich habe es, glaube ich, ein paar Mal gesagt, ein Gutachten, oder?
Ja.
Und das sage ich auch, wenn sich jetzt Leute bei uns bewerben, frage ich dann auch immer, was sind die Bewegungsgründe, ja, etc. Und sage dann auch, letztendlich, sie müssen das aushalten können, oder?
Ja.
In allen Lebenslagen, wo sie drinstecken. Und am Schluss ist unser Endprodukt das schriftliche Gutachten, vielleicht vor Gericht vertreten. Und das ist wesentlich. Es ist, ja, nicht nur der kriminalistische Fun-Faktor an einen Ereignisort auszurücken in der Vorstellung, wie das im Krimi ist. Also wenn jemand, ja, kommt, ja, und sagt, ja, Herr Dani, ich schaue gerne Krimi und möchte so sein, ja, wie Kommissar, dann, oder dann muss man sagen,
haben Sie rechte Zweifel, ob das jetzt der richtige Kandidat ist?
Dann muss man schon noch ein bisschen nachspüren, ja, ob es wirklich die richtige
ist. Oder ob es wenigstens noch etwas anderes gibt. Dort, ja, hin, oder? Jetzt haben Sie vorher angedeutet, dass man einerseits das eben muss ertragen, dass es quasi so, wenn ich Sie recht verstanden habe, es gibt so wie ein Ethos, dass man sagt, das Gutachten, der öffentliche Dienst, den wir machen mit dem Gutachten, das steht total im Zentrum, das muss richtig gut erledigt werden. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch gesagt, es gibt Lebenssituationen, Passagen, wo es schwieriger ist, sich selber von dem irgendwie, ich meine jetzt in einem guten Sinn auch, zu schützen, was man sieht, was man mitbekommt, verschiedene Mindgames, die ablaufen können, oder? Ein weiteres Klischee, um das so zu sagen, das ich jetzt hätte, wäre, ich selber bin jetzt Vater von zwei Kindern und ich merke, so seit ich Kinder habe, kann ich zum Beispiel Krimis, wo Kindern etwas passiert, viel schlechter schauen, als das vorher war. Also ich würde jetzt erwarten, dass für Rechtsmediziner wahrscheinlich Kinder, die irgendwie verletzt sind oder sogar tot sind, so mit etwas vom Schlimmsten sind, was man sehen kann.
Ich glaube, wie Sie das sagen, das ist ja auch dem Mensch gegeben, oder? Wenn jemand etwas erleidet, egal überlebt oder auch verstirbt, wo das ganze Leben vor sich noch hat, oder? Dann ist das immer schlimm, oder?
Ja.
Und das ist, wie Sie sagen, Kinder sind immer schlimm.
Ja.
Was einem oder auch uns oder meinen Leuten, unseren Leuten, es ist immer das Problem. Man kann nicht einfach sagen, ja, Kinder sind generell schlimm. Es sind immer die Sachen, die wir erleben, wenn etwas passiert, wenn jemand etwas überlebt oder nicht überlebt. Es sind immer Konstellationen, die vergleichbar sind mit dieser Konstellation. Sie haben gesagt, wenn Sie Kinder haben oder so. Als Vater mit Kind ist das immer schwierig. Auch wenn die Kinder jetzt, wenn sie jung sind, älter werden etc. Es ist immer das persönliche Konstellationsbild, wo man ihn erlebt. Ja. Oder die Situation, ganz krass gesehen, die ändert sich ja. Kleine Kinder, ältere Kinder etc. Das ganze familiäre Umfeld, Freunde, Berufskategorien.
Genau.
Und das ist wie so eine, wenn alles, wenn etwas, wenn wir in der Rechtsmedizin etwas erlebt, wo etwas passiert, in einer Konstellation, oder ich nehme es ganz krass, im Milieu, wo uns ja, also Milieu in Doppelbedeutung, in einem Milieu generell, oder das, was wir Rotlicht oder Drogen, blablabla, Milieu nennen, wo ganz, ganz weit weg ist, oder? Dann berührt uns das emotional nicht so gross, weil sagen, das ist nicht mein Umfeld.
Okay,
persönlich. Ja. Beruflich etc. Oder? Und wenn das näher kommt, dann kommt ein kleines Kopfkino, oder?
Ja.
Wo das praktisch wie so eine Projektion im Kopfkino selber abläuft. Puh, das hätte auch mir passieren können.
Genau.
Ja. Und dann wird es schwierig, oder?
Ja.
Und das ist auch, oder? Bei mir ist das vielleicht so, oder? Wenn man auch mit diesen Sachen zu tun hat, letztendlich auch mit dem Tod, oder? Der Tod kann man auch in einer kleinen Klammer. Der Tod, ich glaube, den hat man noch nicht ganz verstanden heute, oder? Ausser Sie können mir das als Theologen noch schnell.
Nein, ich glaube, das müssen wir nachher beim Kaffee machen.
Wenn jetzt die Konstellation, also der Tod fernab, den kann man professionell angehen.
Ja.
Oder die forensischen Fälle auch überlebt oder tot. Wenn es näher kommt von der Konstellation, wo dem persönlichen, privaten, beruflichen Umfeld oder Konstellation ist, dann kommt es näher, oder?
Ja.
Und wenn dann etwas passiert, das ist vielleicht die dritte Kategorie, wenn Sie persönlich im Umfeld etwas erleben, wo der Tod, wo Sie vielleicht noch nie gehabt haben, im Umfeld passiert, dann ist noch etwas ganz anderes, oder? Und auch, also wir haben das im Vorgespräch auch besprochen, wenn ein Todesfall in meinem Umkreis passiert, dann könnte man ja denken, ja, da ist sich ja das gewohnt, oder?
Genau, ja.
Das wär... Und da kann ich auch sagen, das ist wirklich nicht so, oder?
Ja.
Das ist ein Todesfall oder auch Krankheitsfall in meinem Umgebung. Da bin ich ein ganz normaler Mensch. Da bin ich eigentlich nicht mehr der Gerichtsmediziner. Ich bin auch nicht einmal der Arzt. Da bin ich einfach Mensch, wie ich das bin, als Michael Thali, und habe dort auch meine eigenen emotionalen etc. Momente, oder?
Also wirklich ganz aus dieser Beziehung raus und ohne den ganz professionellen Hintergrund.
Nein, das geht, also das ist einfach meine Dings, das ist, und das habe ich auch bei anderen Kollegen erlebt, das ist, da sind wir auch wenn wir das sehen, auch Mensch, oder?
Ja.
Wir können vielleicht gewisse Sachen, wenn wir Mediziner sind, wenn es etwas Medizinisches ist oder wenn es etwas Forensisches ist, haben wir natürlich von den Abläufen her, theoretisch oder so, sehen wir vielleicht technisch oder vom Ablauf her, können wir das besser erklären, nachvollziehen etc. Also einfach jetzt mehr geistig, geistig akademisch, weil wir ein Krankheits- oder ein rekonstruktives Verständnis für so etwas haben, aber die Emotionen, das ist wie mit einem normalen Menschen oder so. Oder?
Ändert da kann sich man gar nicht ändern. Nicht. Oder? Ja. Jetzt ist ja eine Art, wie man mit diesen Emotionen kann umgehen kann, dass man das irgendwie probiert, in sein Leben zu integrieren. Also ich selber kann mich erinnern, dass ich bei jedem Todesfall, der nahe war an mir, das waren nicht viele bis jetzt, wie das Gefühl hatte, das Leben wird nie mehr gleich weitergehen wie vorher. Ich habe mir vorgestellt, ich bin mir jetzt viel mehr der Endlichkeit von meinem Leben bewusst. Ich werde es viel intensiver geniessen, ich werde viel mehr riskieren, ich werde viel mehr auf das schauen, was mir wirklich wichtig ist. Und das habe ich dann meistens auch so einen Monat lang gemacht und es dann wieder ganz vergessen. Wie haben Sie das erlebt? Ist der Tod etwas, wo Sie, und ich meine jetzt wirklich der nahe Tod, der Tod im Umfeld, der Tod, der Ihnen persönlich etwas bedeutet, nicht als Berufsmensch, ist das etwas, was Sie auch geprägt hat in Ihrem Leben?
Also ich glaube, wie vorher gesagt, der Tod oder auch das menschliche Dasein, das ist eigentlich bis heute noch nicht erklärt, oder? Das ist auch ein Entstehungsgrund für, ich sage auch, vielleicht ein bisschen provokativ, für Religionen, oder? Wo das haben.
Das glaube ich unbedingt, ja.
Auch für Strömungen oder so, Lebensanschauung, egal wie man das definieren will. Und ich glaube, der Tod, wie Sie das vorher gesagt haben, Endlichkeit irgendwie ins Leben aufbringen.
Ja.
Und das kommt auch ab einem gewissen Alter, oder? Das ist, je älter das man wird, wird das immer häufiger, aktueller, oder? Und das ist einfach im menschlichen Dasein ist das gegeben.
Ich das meint ihr, ist noch nicht gelöst?
Das ist, ich glaube, das, da können Sie auch von mir, also ich glaube, das hat für jeden Mensch hat das einen Impact.
Ja.
Und ich glaube, jeder muss etwas daraus ziehen, oder?
Ja.
Was man daraus macht. Wir haben natürlich als in dem Beruf Rechtsmedizin, wo wir tätig sind, haben wir, oder der normale Mensch hat einfach, was in seinem Umfeld passiert, oder? Sagt das Freunde, Familie, oder?
Genau.
Und das hat immer einen Impact, für die Familie, für die Freunde. Sie haben gesagt, das ist nachher nicht mehr gleich. Oder? Man muss das Beste daraus machen. Das gelingt manchmal nicht. Wir natürlich als Rechtsmediziner, haben wir, wenn man in dem Fach tätig ist, sieht man immer das Professionelle, was da läuft.
Oder? Ja, ja.
Und das ist eigentlich, kann man sagen, jetzt auch wieder bipolar. Das ist ja schrecklich, dass das immer ist. Oder man kann auch sagen, das ist eigentlich, ja, vielleicht noch positiven Impact. Und ich habe mal das ist ein südamerikanischer Rechtsmediziner, hat mal gesagt, ich habe das auch mal in einem Interview aufgegriffen, seine Aussage, Rechtsmediziner sind glückliche Menschen. Wenn man das so hört, denkt man,
ja.
Was ist mit dem passiert? Genau. Oder hätte einer an der Waffel oder konsumiert irgendwelche Substanzen? Ich habe mir das ist mir so im Kopf geblieben und habe mir das überlegt. Und eigentlich ist das, was Sie sagen, wenn man im persönlichen Umfeld etwas erlebt, oder wir, die das täglich sehen, was könnte passieren? Wir sind natürlich professionell auch ein bisschen deformiert, oder? Wie wir Verschiedenes gesehen haben, was kann passieren?
Ja.
Autounfall, wenn man Töffli fährt, wenn man Velo fährt, wenn man auf einer Baustelle keinen Bauhelm anzieht, wenn ich rausgehe und es ist glatt oder irgendetwas passiert, sind wir natürlich... Wir sehen eigentlich, was alles passieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bleibe heute oder immer daheim, da passiert nichts, oder?
Ja.
Aber man kann natürlich sagen, was passieren kann, dass man das eigentlich für sein Leben sagt und sagt, du, es kann das und das alles passieren, das passiert da, das kann ich letztendlich nicht ändern, aber ich kann das Positive drauf ziehen, oder?
Ja.
Und das ist dann eigentlich, das ist ja auch ein bisschen, dass man sagt, okay, du musst nicht irgendwie Angst oder Respekt oder musst dich einschränken lassen durch das, wie ein Korsett. Du musst einfach sagen, du musst den Moment geniessen, oder?
Ja.
Moment geniessen oder Moment gestalten und immer, wenn möglich, das ist nicht immer möglich, sagen, man muss in einen positiven Dings drüllen, oder?
Ja.
Und wegen dem ist auch, wenn wir jetzt, oder wenn Sie jetzt unser Team würden anschauen in Zürich, oder? Sie würden die Leute jetzt nicht auf der Strasse erkennen. das ist Rechtsmedizin, Klischeebilder sind nicht, oder? Wir agieren professionell, oder? Aber wir haben auch noch sagen, respektvolle Humor, oder?
Ja.
Also wir können auch mal humorvoll, können es auch mal lustig haben. Natürlich nicht bei der Arbeit, oder?
Ja.
Also die Arbeit ist einfach, da dulde ich auch nicht, dass man da irgendwie den Spass in der Arbeit hat, oder? Aber es muss ja, man muss auch, Humor ist ja auch Verarbeitung, oder? Aber es muss immer kontrolliert sein und getrennt von der Sache Arbeit, weil unsere Fälle, ich sage, die Betroffenen oder auch der Verstorbene, wo der Verstorbene, kann man auch sagen, wenn wir den sehen, ich betrachte das, das ist immer noch ein Mensch, aber ist letztendlich eine biologische Hülle.
Aha, ja.
Jetzt ein bisschen technisch oder digitalisiert gesprochen, ist das eine biologische Hülle, die Hardware, die Software, die Seele, oder wie Seele, man das oder nennen, oder der Hauch des Lebens, der ist dann eigentlich schon weg. Aber meine Vorstellung ist, der schwebt sicher eine gewisse Zeit noch über der biologischen Hülle. Und das, was drüber, das ist ja meine Vorstellung, oder auch jetzt im Autopsiesaal oder so.
Ja. Das finde ich ein wunderbares Bild auch, also Ihre Vorstellung, weil das zeigt, also so kann ich mir das jetzt endlich richtig zusammendenken, wie ich hoffe, das verletzt jetzt nicht den Begriff, den ich brauche, aber bei uns im Dorf, wo ich bin aufgewachsen, hat es eine Kadaversammelstelle gegeben. Mhm. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine tote Grossmutter als Kadaver zu sehen. Es ist aber auch nicht mehr ganz meine Grossmutter gewesen, wo ich bin auf dem Bett gesessen. Und das, was Sie jetzt beschreiben mit der Seele, die wie oben, oder mit der Software, die wie oben drüber schwebt, das ist so eine Art von Präsenz, die für mich super Bilder gibt, wie man sich das könnte vorstellen. Tali, wenn ich ganz persönlich da frage, das muss ja jetzt gar nicht tragisch laufen, aber irgendwann werden die Software von innen und Software von mir über uns schweben und wir werden nicht mehr sein. Haben Sie für das irgendeine Hoffnung oder irgendeine Angst oder eine Vorstellung, was das mit dieser Software passiert, wenn sie nicht mehr über dem Körper schwebt?
Wir haben dazumals, oder ich schweife jetzt ein bisschen ab, oder Sie schauen mich schon an, oder? Wir haben damals, als wir Wörter so angefangen haben, das ist auch interessant, oder? Das ist wie wir uns kennengelernt haben, haben wir auch gesagt, Wörter ist eine Methode, 3D-Bilder, Virtual Reality mit 3D-Brillen, da dort nachbilden. Und da haben wir uns gesagt, wir haben eine von den ersten Konferenzen, auch ganz interessant, aus Australien ist ein Rabbiner gekommen, oder? Auf Besuch. Und da habe ich auch gedacht, dass ich könnte jetzt noch, habe das letzte Jahr wieder gesehen, was will der da? Und ich habe gesagt, ist der Wahnsinn, der kommt aus Australien und will sich Wörtopsie anschauen.
Ja.
Und dann haben wir den zu einer Konferenz eingeladen und der hat eine Konferenz, ist in Australien gewesen, ist viele, viele Jahre her, 10, 15 Jahre, hat er gesagt, hat er verschiedene Religionsgruppierungen eingeladen, es war Australien gewesen, auch Aborigines hat er auch eingeladen. Ja. Und hätte gesagt, die Stellung von diesen verschiedenen Glaubensrichtungen zu Wörtopsie, oder? Ha. Und die haben das natürlich eigentlich alles noch gut gefunden, weil heute Autopsie aufschneiden, destruktiv, mögen eigentlich die Leute nicht, oder?
Ja.
Und dann habe ich mich auch so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich der Tod, oder? Und heute kann ich auch leben, oder? Der Mensch, der in der Klischeevorstellung, wie man es in der Krimi sieht, auf dem Autopsietisch liegt, ist für mich letztendlich auch eine biologische Hülle, oder?
Ja.
Aber es ist mehr, das ist auch im Gesetz definiert, es ist nicht einfach irgendwie eine Sache, man sagt, glaube, es ist eine Sache mit besonderer Rechtsstruktur oder irgend so, etwas juristisch, Juristen entschuldigen, wenn ich es nicht ganz korrekt formuliert habe. Und ich hatte das Bild, das ich vorhin geschildert habe, es gibt die biologische Hülle, wo einfach die, sagen wir, Seele ist vielleicht besser, Software ist vielleicht so ein bisschen zu modern oder zu abwegig. Die Seele, oder wie man das nennt, oder der Hauch des Lebens ist weg, oder?
Ja.
Körperhülle, die zerfällt wie ein Blume von unserem Blumenstrauß, die geht wieder in die Erde, dort entsteht wieder etwas, weil das in Moleküle zerfällt. Aber das Interessante ist ja, was ist mit dieser Seele, oder? was passiert mit denen. Und ich glaube auch, oder? Man hat ja im Leben so Schwankungen, was man glaubt, wie man glaubt, oder? Gebot, man gehört so Religionen, auch Buddhismus, alles Mögliche. Das ist alles interessant, sind ja immer Erklärmodelle. Für mich selber, unsere Software oder Seele, ich glaube, es existiert irgendwie weiter. Ich sage jetzt nicht in einer Form, vielleicht ist es auch formlos, aber irgendetwas gibt es, oder?
Ja.
Weil es ist ja auch die Seele, oder auch wenn jemand geboren wird, kommt ja auch eigentlich eine biologische Masse.
Ja.
Und deren wird auch etwas implantiert, Software oder Seelen, oder? Das Hauch des Lebens, wo eigentlich dann wieder rausgeht, oder? Also man hat auf der Erde so eine biologische Masse, den Körper, wo bei der Geburt oder vorher schon etwas reingeht und irgendwann geht es wieder raus. So meine Vorstellung. Vielleicht kann ich mich täuschen. Das ist meine Hypothese. Man kann gerne Falsifikation antreten mit der anderen Hypothese. Oder? Das ist das Interessante. Oder?
Das ist ja schön an diesem Bereich. Oder? Da reden wir jetzt über etwas, wo es eigentlich nur Bilder gibt, wo das, was man sich selber vorstellt, mehr oder weniger gut treffen. Da gibt es keine Hard Facts und Ihr Bericht kann nicht daneben liegen.
Ja, und das ist auch interessant, wenn Sie sagen, da gibt es Bilder, oder? Weil Wörterpsi geht es ja um Bilder,
natürlich,
und Bilder sind letztendlich auch, oder? Was wir als Bilder sind hinterlegt, sind das irgendwie Formeln oder letztendlich Zahlen.
Ja.
Genau. Und ich weiss ja auch nicht, was die Seele, was dort dahinter ist, oder? Vielleicht ist das auch, vielleicht ist das eine Kodierung, wo wir noch nicht sehen, oder? Der Körper ist ja auch auf genetischen Strukturen basiert. Wenn ich das Genom habe, kann ich ja heute, Phänotyping ist in der Forensik auch, wenn ich Gen habe, kann ich eigentlich sein, der Herr Jütti oder der Thali, könnte ich eigentlich sagen, okay, der ist so gross, die Augenfarbe, die Haarfarbe kann ich machen.
Ja.
Und vielleicht in vielen Jahren, wenn wir unsere Aufzeichnungen finden, die Archäologen sagen, ja, die haben schon mal etwas davon gehabt, oder? Vielleicht kann man das mal lösen. Ich glaube, heute kann man es nicht. Es ist aber manchmal auch interessant, wenn man so Denkmodelle kann spinnen kann. Und ich glaube, heute wirklich, der Begriff von der Seele finde ich eigentlich gut, oder?
Ja.
Das ist auch vielleicht etwas Unbekanntes, Unknown, wo irgendwo man schwebt. Wenn Sie mich fragen, ich tue vielleicht vorgreifen, hat alle Glauben sie denn, oder? Dann muss ich sagen, ja, ich glaube schon an etwas, oder?
Ja.
Und das ist eigentlich, glaube ich, an den Fortbestand, dass es so etwas gibt.
Ja.
Ich glaube prinzipiell, obwohl ich vieles sehe, was nicht so gut ist, oder als Rechtsmediziner, glaube ich eigentlich enorm an das Gute und an das Positive, oder? Dass vielleicht auch die Konstrukte, die Seelen oder vielleicht noch etwas drüber oder die Summe dieser Seelen oder so, dass das gleich etwas Positives ist, oder?
Das ist... sehr schöner Glauben und eine tolle Hoffnung, die Sie jetzt hier mit uns geteilt haben. Vielleicht noch einmal ganz zum Abschluss letzte Frage über etwas, wo wir zwar auch nicht ganz sicher wissen, aber wo wir schon mehr Ahnung haben, oder mindestens Sie könnten mehr Ahnung haben darüber, als über das, was wir jetzt spekuliert haben oder uns austauscht haben. Einerseits wird sich in den nächsten 10 Jahren sicher die Rechtsmedizin weiterentwickeln. Andererseits auch der Herr Thali. Wo stehen die beiden, sagen wir, in 5 oder in 10 Jahren?
Das ist eine interessante Frage. Wir haben ja jetzt gerade vor kurzem, also wo man das aufzeichnet, ist Jahreswechsel gewesen, Silvester, oder? Haben wir ja Vorsätze einerseits, nimmt man, oder? Mehr oder weniger, wo man den in zeitlicher Latenz meistens nicht umsetzt, oder? Aber man fragt sich natürlich dann auch, ja, was kommt oder so, oder was kann ich gestalten? Es gibt ja den Horoskop, wo das verzweifelt versucht, vorauszusagen. Ich könnte natürlich die Fragen heute zurückschicken, wo sehen Sie sich? ist ein bisschen provokativ oder so. Also, oder?
In 10
Sie
Jahren...
jetzt sagen, Herr Thali, ich frage, Sie antworten.
Nein, ich tue es gerne beantworten. Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren jemand bin, der nicht mehr Angst hat vor der Frage, wo dass er in 10 Jahren ist.
Okay, ja. Das ist diplomatisch beantwortet. Nein, ich glaube wirklich, die Frage, die muss man sich sicher stellen, oder? Das ist auch mehr als Institut, oder? Müssen wir natürlich auch fragen, wie ist die Positionierung vom Institut, von den Leuten? Wie ist die Positionierung, ich sage immer, die Bedeutung von unserem Institut für die Gesellschaft im Bereich von der Dienstleistung, wo Verbrechensklärung ist, Klärung der Gewalt an lebenden und verstorbenen Leuten, Positionierung in der Schweiz innerhalb der Universität, oder? Ich glaube, Man kann es vielleicht ein bisschen beeinflussen, persönlich, für einen selber. Letztendlich ganz beeinflussen kann man es nicht. Es ist auch, sind Konstellationen, die sich ergeben. Wünschen würde ich mich, dass ich eigentlich nach wie vor gute Zeiten erleben darf, wie ich das eigentlich in vielen Bereichen oder in den meisten Bereichen in den vergangenen Jahren dürfen erleben. Dass ich ermögliche auch für andere Leute, dass sie das dürfen erleben im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld. Und letztendlich auch ist bei mir, dass ich weiterhin die Freude oder das für Sakra neue Sachen zu entwickeln. Und dort auch, das ist auch, kommen wir vielleicht zurück, wieso wir beide da hocken, auf Konstellationen, die nicht planbar sind, irgendjemanden treffen, wo sich irgendwie eine gute Sache entwickelt, wo vielleicht einen guten Impact hat für andere Leute, für Sachen, die sich entwickeln. Und das ist eigentlich, ich muss sagen, mein Leben bis jetzt, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr glücklich, zufrieden gewesen. Ich weiss, dass das nicht jede Person von sich sagen kann. Und das muss ich sagen, da bin ich auch dankbar, oder? Man muss auch dankbar und ein bisschen Demut zeigen. Und eine grosse Freude wäre es bei mir, wenn ich weiterhin dürfte Anteile haben an so Entwicklungen, innovative Entwicklungen, wo ich auch Leute und letztendlich auch die Ressourcen im Umfeld finde, wo man das trägt, dass für die Gesamtheit vielleicht wieder etwas rauskommt, wo für viele Leute gut ist. Ich sage auch oft, für mich ist WordUp, wo wir anfangen zu reden haben, das ist eine einmalige Erfahrung gewesen, ja. Und das viel gelernt, hat auch gewisse Narben hinterlassen, aber ich sage, durch die Erfahrung oder Erleben, also wenn man es Wörter auseinander nimmt, ist eigentlich ein grosser Wunsch, dass man es weitergeben kann, oder?
Das wünsche ich Ihnen ganz herzlich auch und möchte mich bedanken für das tolle Gespräch, für mich und wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Seid ihr ganz, ganz wertvolle Konstellation gewesen jetzt. Merci vielmals, Herr Thali.
RevLab. Schön, bist du bis jetzt dabei geblieben. Wenn du uns irgendeine Nachricht möchtest schicken, einen Kommentar, eine Kritik oder auch etwas, was dir besonders gut gefallen hat, dann kannst du das machen über Instagram, über Facebook oder auch über Twitter. Du findest uns überall unter dem Namen RevLab. Ganz toll ist natürlich, wenn du unseren Podcast Converse abonnierst und vielleicht kannst du ja sogar noch eine Bewertung hinterlassen. Das würde uns mega freuen und hilft auch, dass andere uns einfacher finden. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiterhören willst, dann kann ich dir viele coole Podcasts von RevLab empfehlen, zum Beispiel Holy Embodied, wo es auch noch einmal um das geht, was uns Menschen ausmacht und wie man mit dem, was man Seele nennt, selber könnte umgehen. Bis gleich wieder. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen. Gib dir Sorge.